Herzlich willkommen zu ÖAZ im Ohr, dem Podcast der Österreichischen Apothekerzeitung. Mein Name ist Silvana Strieder, das ist die allererste Folge im Oktober 2024. Unser heutiges Thema ist das Impfen. Und dazu haben wir zwei echte Experten und Koryphäen ihres Fachs eingeladen. Erstens, Frau Dr. Angelika Kluth, herzlich willkommen und schön, dass Sie heute da sind.
Schönen guten Tag.
Und als zweites, Universitätsprofessor Dr. Herwig Kollerich. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
Gerne.
Mit ein Grund, warum gerade Sie beide heute unsere Gäste sind, ist, dass Sie in den vergangenen Monaten gemeinsam den Impfratgeber, der vom Apothekerverlag herausgegeben wird, vollkommen überarbeitet haben. Es ist bereits die 19. Neuauflage dieses beliebten Standardwerks. Herr Professor Kollerich, Sie haben den Impfratgeber 1997 gestartet. Wie ist der entstanden? Und vielleicht können Sie uns da einen kleinen historischen Einblick bitte geben.
Ja, das mache ich sehr gerne. Es war an sich eine Idee, die von einem Verlag ausgegangen ist, vom damaligen Müller Verlag, der etwas schaffen wollte, das an die legendäre Perlenreihe erinnert. Also so Ratgeber in allen Lebenslagen, weil sowas gab es fürs Impfen nicht im deutschsprachigen Raum. Und er hat mich damals gefragt, ich war damals Chef vom Institut für Tropenmedizin und ich habe zugesagt und habe dann einen relativ kurzen, eben im Sinne eines solchen praktischen Ratgeber geschrieben. Der war damals, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich 140 Seiten stark, also und so ein Kleinformat, also so Taschenbuchformat. Naja, und der hat eigentlich sehr eingeschlagen und daraufhin haben wir das also jedes Jahr dann, übrigens auch in Zusammenarbeit mit dem ORF, ein bisschen ausgebaut. Das ist dann immer ein bisschen umfangreicher geworden. Und dann ist der Müller Verlag leider in Konkurs gegangen, was also eine Zäsur bedeutet hat. Und es ist dann dem Apotheker Verlag zu verdanken gewesen, dass wir eigentlich einen kompletten Neustart machen konnten. Also wir haben aber dann gesagt, jetzt ist es ein bisschen zu wenig, nur quasi Perlenreihe zu machen. Jetzt sollten wir schon ein bisschen fundierter die Sache in Angriff nehmen. Naja, und das hat natürlich auch bedeutet, dass es nicht nur mehr Arbeit geworden ist, sondern auch viel mehr Seiten. Wir haben dann gleich, glaube ich, bei der ersten Auflage mit dem Apothekerverlag schon in etwa 250, 300 Seiten gehabt und mittlerweile stehen wir bei weit über 400 Seiten. Also es wird immer umfangreicher. Es gibt ja auch immer mehr Impfungen. Und was mich am meisten freut, ist, dass wir über ein Vierteljahrhundert jetzt schon zurückblicken und eigentlich sagen, das Interesse an dem Impfratgeber ist nicht erlahmt.
Wie Sie schon gesagt haben, es waren immer mehr Seiten. Ich habe es durchgeblättert. 432 sind es in der aktuellen Ausgabe. Aber man merkt, das hat sich dann letzten Jahres sehr, sehr viel auf dem Gebiet getan. Frau Dr. Kluth, Sie beschäftigen sich auch seit vielen Jahren mit dem Thema Impfen und waren an der Überarbeitung des Impfratgebers maßgeblich beteiligt. Können Sie uns etwas über die wichtigsten Neuerungen im aktuellen Impfratgeber erzählen?
Ich habe Monate daran gearbeitet, ihn wirklich abzudaten. Und wir haben jetzt auch fundierte Informationen zu allen Aspekten des Impfens. Also dazu zählt jetzt nicht nur der detaillierte und umfassende Überblick über alle Impfungen und alle Impfschemata. Wir haben auch Kapitel zu Grundlagen wie die Impfimmunologie oder Adjuvantien. Wir haben Listen zu allen in Österreich derzeit, aber auch früher erhältlichen Impfstoffen. Dann haben wir einen ganz breiten reisemedizinischen Abschnitt mit Übersichtskarten und auch mit Kapitel zu Spezialfällen wie Fernreisen mit Babys oder Kleinkindern oder Fernreisen für Senioren und Seniorinnen. Dann zur Thrombosegefahr bei Flugreisen, aber auch zu Gesundheitsproblemen bei der Rückkehr. Ich glaube, ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, der Impfratgeber ist für alle interessierten Laien und auch für Fachpersonal ein sehr, sehr gelungenes Nachschlagwerk.
Am 1. Oktober 2024 ist der neue Impfplan für die Saison 2024 und 2025 herausgekommen, der ja in regelmäßigen Abständen vom Nationalen Impfgremium und dem Gesundheitsministerium überarbeitet und aktualisiert wird. Herr Professor Kollerich, Sie sind Mitglied des Impfgremiums. Heuer gab es ja bereits über 12.000 Fälle von Keuchhusten, daher auch unter anderem eine Neuerung zur Auffrischung bei Pertussis.
Ja, es ist einfach so, dass wir von Seiten der Impfempfehlungen auf diese an sich unerwartete epidemiologische Entwicklung reagieren mussten. Wir wissen zwar, dass bei Keuchhusten immer wieder in zyklischen Abständen besonders starke Jahre auftreten, aber das war natürlich weit über dem, was zu erwarten gewesen wäre. Wir wissen aber auch, dass seit Einführung der azellulären Keuchhusten-Impfstoffe die Wirksamkeit etwas schlechter geworden ist. Und aus diesen beiden Fakten zusammen haben wir eigentlich den einzigen sinnvollen Schluss gezogen, nämlich, dass wir den Impfabstand verkürzen müssen. Sie wissen, bisher war es immer so, dass wir Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und eventuell Kinderlähmung bei Menschen bis zum 60. Lebensjahr alle 10 Jahre empfohlen haben. Und nun haben wir gesagt, wir beginnen bereits nach Abschluss der Sechsfachimpfung im Vorschulalter, Schulalter, also bei Beginn der Schule mit der ersten Auffrischung und bleiben dann vorläufig so lang, bis wir dieses Problem einigermaßen in den Griff bekommen, beim 5-Jahres-Abstand. Mhm. Jetzt werden viele fragen, naja, Moment, aber muss ich dann nicht unter Umständen damit rechnen, dass ich von der Diphtherie-Tetanus-Impfung mehr lokale Nebenwirkungen habe, weil die ja normalerweise nur alle 10 Jahre durchgeführt wird? Da kann ich alle beruhigen. Es kann natürlich einmal sein, dass die lokale Reaktion ein wenig stärker ausfällt, aber das ist für einen besseren Pertussis-Schutz allemal verschmerzbar, im wahrsten Sinne des Wortes.
Frau Dr. Kluth, im Impfratgeber findet sich auch erstmals ein Kapitel über RSV. Auch hier gab es einige Erneuerungen aufgrund der gestiegenen Fällen der letzten Saison. Was können Sie uns da bezüglich Impfstoff und Impfaktionen erzählen?
Ja, wie Sie richtig sagen, steigen die RSV-Fälle. Und wir haben seit Oktober 2023 die Möglichkeit, aktiv zu immunisieren, zumindest Erwachsene. Es gibt 3 Impfstoffe im Handel mittlerweile. Der eine ist Arexvi, der andere Abrysvo und seit ganz kurzem gibt es auch Mresvir, das ist ein mRNA-Impfstoff. Die anderen beiden Impfstoffe sind Totimpfstoffe. Die Impfstoffe werden einmalig verimpft und sie sind vorgesehen oder empfohlen für Menschen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr. Mit einer Ausnahme, der Impfstoff Abrysvo ist auch für Schwangere geeignet. Und zwar können Schwangere auf eigenen Wunsch am besten 4 bis 6 Wochen vor der Geburt gegen RSV geimpft werden. Das hat den Vorteil, dass sie dem Neugeborenen einen passiven Schutz mitgeben können. Aktuell sind die Impfstoffe Arexvi und Abrysvo in Aktion in der Apotheke verfügbar, deutlich vergünstigt. Nähere Informationen für Apothekerinnen finden sich in der Kammerinfo 60. Das wären jetzt die Impfstoffe zur aktiven Immunisierung. Es gibt aber zum Glück auch die Möglichkeit einer passiven Immunisierung für Neugeborene bzw. Säuglinge. Da stehen 2 monoklonale Antikörper zur Verfügung, Palivizumab und Nirsevimab. Palivizumab ist für Risikokinder gedacht und muss monatlich appliziert werden. Das ist ein gewisser Nachteil. Nirsevimab hingegen hat eine wesentlich längere Halbwertszeit und muss daher nur einmal in der Saison verimpft werden. Und aktuell ist es auch so, dass dieser monoklonale Antikörper, sobald er in Österreich erhältlich ist, für alle Kinder in ihrer ersten RSV-Saison empfohlen wird. Das heißt, Kinder, die zwischen September und März geboren sind, oder geboren werden, sollten den monoklonalen Antikörper noch im Krankenhaus direkt nach der Geburt erhalten. Mhm. Kinder hingegen, die zwischen April und August geboren werden, die sollten im September dann immunisiert werden. Eine Ausnahme besteht: Schwangere, die sich impfen ließen, 4 bis 6 Wochen vor der Geburt, deren Neugeborenen brauchen nicht passiv immunisiert zu werden. Die haben bereits die nötigen Antikörper durch die Mutter.
Das ist sehr interessant. Ein anderes interessantes Thema, das uns vor allem in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Herr Professor Kolleritsch, ich bin mir nicht sicher, ob Ihnen das Thema noch Spaß macht, darüber zu sprechen, aber gibt's noch Neuerungen im Bereich Covid?
Es gibt immer Neuerungen im Bereich Covid, denn wir haben es mit einem Virus zu tun, das uns eigentlich immer wieder verblüfft, nämlich durch seine unglaubliche Wandlungsfähigkeit. Wir haben damit am Anfang nicht gerechnet, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber jetzt kommen wir gar nicht nach mit dem Sequenzieren und mit dem Aufschreiben der einzelnen Varianten, die laufend zirkulieren. Und wir haben hier ein wunderbares Beispiel vor uns, wie die Natur, in dem Fall das Virus, sich an seinen Wirt anpasst und sozusagen seine virologische Fitness verbessert, leider zu unserem Schaden, was also nicht das Ideale ist. Allerdings muss man sagen, dass wir, und das glaube ich, kann man jetzt schon mit Fug und Recht behaupten, das Schlimmste hinter uns haben. Allerdings, wie wir alle wissen, um einen hohen Preis. Es hat ja sehr, sehr viele Tote in Österreich gegeben, über 22.000. Und man darf nicht vergessen, dass es noch immer sehr schwere Krankheitsverläufe gibt, vor allem bei älteren Menschen oder bei immunsupprimierten Menschen. Also wir müssen noch immer vorsichtig sein. Aber wir haben jetzt alle das, was wir auch von der Influenza kennen, eine Art Basisimmunität, die aber nicht ewig hält. Und wir müssen sie natürlich auch immer wieder anpassen an die Variante des jeweiligen Virus, das zirkuliert. Wir haben hier einen enormen Vorteil gegenüber der Influenza, da wir andere Impfstofftechnologien haben, die, nämlich die sogenannten mRNA-Technologien, die uns ein sehr rasches Reagieren auf neue Varianten ermöglicht. So ist zum Beispiel im heurigen Jahr zunächst ein JN1-Impfstoff empfohlen worden und zur Impfung verfügbar. Es wird aber jetzt nachgelegt in der Saison, während der Saison, ein sogenannter KP2-Impfstoff. Das ist wieder eine neuere Variante, aber ich darf Sie beruhigen, es ist nicht die neueste. Gegen die ist noch immer nichts. Nur wir sind hier in einer Familie, wo alle so eng miteinander verwandt sind, dass wir davon ausgehen können, dass für den Einzelnen zwischen dem JN1-Impfstoff und dem KP2-Impfstoff nicht wirklich ein gravierender Unterschied bestehen wird. Der wesentliche Unterschied ist, lasst man sich impfen oder lasst man sich nicht impfen? Und da muss ich schon die Österreicher ein bisschen in die Pflicht nehmen, weil das, was ich bis jetzt höre, befriedigt mich nicht wirklich. Also die Covid-19-Impfung ist derzeit noch ein Ladenhüter und das ist fatal, denn wir sind jetzt mittendrin in einer ersten Herbstwelle. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob das jetzt so eine gravierende Welle wird wie im Vorjahr oder ob sie auf diesem Niveau sich einpendelt und über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt, aber sie ist da und auch die Spitalszahlen zeigen uns das bereits.
Zu einem ganz anderen Thema, den Pneumokokken, Frau Dr. Kluth. Beim Thema Pneumokokken, da gibt es ja einen neuen Impfstoff am Markt und damit einhergehend wohl auch neue Empfehlungen, oder?
Es gibt jetzt aktuell 15 und 20 valente Pneumokokkenimpfstoffe. Das ist ein sehr gutes Angebot, um sich aktiv zu immunisieren. Es ist ja so, dass im kostenfreien Impfprogramm der 15 valente Pneumokokkenimpfstoff empfohlen wird im 2+1-Schema im 3., 5. und 12. bis 14. Lebensmonat des Kindes. Aber wie gesagt, es gibt auch einen 20-valenten Pneumokokkenimpfstoff, den Prevenar 20, früher als Apexnar bezeichnet. Und natürlich würde man sich jetzt sofort fragen, warum will man Säuglinge nicht umfassend schützen mit dem 20-Valenten. Das hat zwei triftige Gründe. Der eine ist, dass Prevenar 20 im 3+1-Schema empfohlen wird. Das heißt, Säuglinge müssten einmal mehr geimpft werden. Und zudem ist es so, dass die zusätzlichen 5 Pneumokokken-Serotypen im Kleinkindalter nicht relevant sind oder nicht so relevant sind, dass man sagt, man nimmt eine zusätzliche Impfung in Kauf. Bei den Erwachsenen sieht es hingegen anders aus. Erwachsene, gesunde Erwachsene ab 60 sollten sich sequenziell impfen lassen, eben zuerst den 15-valenten oder den 20-valenten und nach einem Jahr den unkonjugierten 23-valenten Impfstoff. Und Erwachsene mit Risiko, mit Vorerkrankungen beziehungsweise auch Kinder ab dem 5. Lebensjahr würden ebenfalls diese sequentielle Impfung bekommen, diese alle 6 Jahre wiederholen, solange die Indikation besteht. Bei gesunden Erwachsenen wiederholt man die sequentielle Impfung nicht. Was ein gewisses interessantes Thema ist, ist sicherlich der Serotypen-Shift, der auftritt bei Pneumokokken. Das heißt, es treten vermehrt Serotypen in der Bevölkerung auf, die aktuell nicht in den Impfstoffen enthalten sind. Aber es wird ein sehr gutes Monitoring durchgeführt und daher weiß man sehr genau Bescheid über das Serotypen-Replacement. Aktuell sind die Impfstoffe sehr, sehr gut angepasst an die zirkulierenden Serotypen.
Mhm. Jetzt möchte ich sehr, sehr gerne über ein Thema sprechen, das wir zwar kurz bei Covid ein bisschen angesprochen haben, aber wir jetzt noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Influenza. Ich merke es in meinem Umfeld, das haben sehr viele gerade wieder die Grippe. Herr Professor Kolleritsch, welche Empfehlungen gibt es denn da gerade von der WHO?
Man muss sagen, also das, was die Leute jetzt haben, ist noch keine Influenza. Das, was sie jetzt haben, sind diverseste Rhinoviren und andere Viren, die halt erkältungsähnliche Symptome produzieren. Denn das wird sehr, sehr genau monitoriert in Österreich und wir wissen immer relativ genau, wann die Grippe wirklich kommt. Also mit anderen Worten, wenn in Großbritannien und in Frankreich sozusagen die Grippefälle auftauchen, dann können wir damit rechnen, dass wir es in den nächsten 3 bis 4 Wochen auch bei uns in Österreich haben. Und daher können wir uns sehr gut vorbereiten und das geht mit der Impfung. Die Impfung hat ein schlechtes Image, das muss man klar sagen, denn der Österreicher hat noch immer sozusagen die zwangsläufige Vorstellung, dass wenn er geimpft ist, ist es so, wie wenn er völlig unangreifbar wäre und es kann ihm nichts passieren. Und ich pflegt da immer sehr gern das Beispiel vom Sicherheitsgurt zu bringen. Der Sicherheitsgurt wird Sie auch nicht in 100% davor bewahren, schwere Verletzungen davon zu tragen, aber reduziert die Sache wesentlich. Und genauso ist es auch bei der Influenza-Impfung. Sie dürfen nicht vergessen, wir müssen bei der Influenza-Impfung, und das macht die Weltgesundheitsorganisation durch ein weltweites Monitoring der zirkulierenden Stämme, relativ frühzeitig festlegen, nämlich schon zu Jahresbeginn in etwa, welche Stämme in die Impfstoffe im Herbst kommen werden. Mhm. Das liegt daran, dass wir bei der Influenza leider Gottes noch keine Hochtechnologie-Impfstoffe vor uns haben, sondern Impfstoffe, deren Technologie auf die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgeht, die im Hühnerei sozusagen gezüchtet werden. Und da muss man also erst einmal die zirkulierenden Varianten anpassen ans Hühnerei und so weiter und so weiter. Das ist ein komplexer Prozess. Das führt dazu, dass wichtige antigene Eigenschaften des Impfvirus dann verloren gehen können. Und gleichzeitig aber verändert sich das zirkulierende Virus auf seinem Weg nach Europa sozusagen. Und es ist immer ein bisschen ein Glücksspiel, ob das, was im Impfstoff drinnen ist, dann, wenn die Influenza wirklich zu uns kommt, genau zusammenpasst. Es passt fast nie ganz genau zusammen. Und deswegen liegen wir mit der Wirksamkeit der Influenza-Impfung jetzt einmal ganz grob gesagt ungefähr um die 50%. Manche Jahre ein bisschen besser, manche Jahre auch schlechter. Das kann vorkommen, das können wir auch nicht vorhersagen, denn das sehen wir erst am Ende der Saison. Und diese etwas schlechtere Wirksamkeit führt eben dazu, dass das Vertrauen in die Influenza-Impfung nicht besonders groß ist und gleichzeitig verwechselt natürlich der Volksmund sehr oft den grippalen Infekt mit der echten Grippe. Was bedeutet, jetzt bin ich Grippe geimpft worden und trotzdem hatte ich 2 Wochen einen festen Schnupfen und eine Bronchitis. Na gut, das kann ja auch andere Ursachen haben. Ich würde trotzdem jeden, vor allem allen Menschen mit einem angegriffenen Immunsystem, allen älteren Menschen dringend zur Influenza-Impfung raten. Es gibt heute harte Daten dazu, dass es pulmonale, kardiale, zerebrale Komplikationen und Erkrankungen weitgehend reduzieren imstande ist. Das heißt, die Lebensqualität der betroffenen Personen wird, auch wenn die Impfung nicht hundertprozentig wirkt, doch deutlich besser bewahrt. Und ich weise immer wieder darauf hin, dass wenn ein 75-Jähriger eine echte Influenza bekommt, ist das vielleicht nicht unbedingt lebensgefährlich für ihn, aber es kann ihn in seiner Persönlichkeit und in seiner Physis so stark zurückwerfen, dass er nie mehr derselbe wird, der er vorher war. Und das ist, glaube ich, etwas, was vor allem ältere Menschen bedenken sollten, denn hier geht sehr viel Lebensqualität verloren. Und deswegen würde ich empfehlen, die Influenza-Impfung zeitgerecht zu machen. Wir werden immer über die Medien entsprechend informiert. Manchmal geht es sich aus, dass man es zum Beispiel mit der Covid-Impfung gleichzeitig machen kann. Heuer ist das nicht so. Mhm. Heuer ist Covid eindeutig früher dran und Influenza ist noch keine Aktivität. Das heißt, hier kann man ruhig noch ein bisschen zuwarten. Man kann es aber auch zum Beispiel mit der RSV-Impfung gut kombinieren. Ja, auch das wäre ein Argument, das sicherlich schlagend wäre, weil RSV ist zum Beispiel in etwa einem Monat oder einem halben Monat dann durchaus schon relevant.
Frau Dr. Kluth, eine andere wichtige Impfung ist die gegen Meningokokken. Was hat sich hier bei den Empfehlungen getan?
Seit Oktober 2023 haben wir die Empfehlung, dass Kleinkinder möglichst früh im 13. Lebensmonat bereits diesen Meningokokken-Impfstoff mit der Serogruppenabdeckung gegen A, C, W und Y bekommen sollen. Es ist dann im kostenfreien Impfprogramm eine weitere Impfung, eine Vierfachimpfung zwischen dem 10. und 13. Lebensjahr vorgesehen, aber ganz unabhängig davon, ob ein Säugling bzw. ein Kleinkind geimpft wurde im 13. Lebensmonat oder nicht, auf jeden Fall sollten die Kinder im 10. bis 13. Lebensjahr gegen Meningokokken geimpft werden. Wobei das Thema Meningokokken und Impfempfehlungen sicherlich ein sehr spannendes ist, denn es liegen bereits Zulassungsanträge bei der EMA vor für einen pentavalenten Meningokokken-Impfstoff gegen Serotypen der Gruppe A, B, C, W und Y. Also da kann es durchaus sein, dass es rasch wieder Änderungen gibt in den Empfehlungen und das bleibt nach wie vor hochrelevant, dieses Thema.
Da kann ich vielleicht sogar noch etwas dazu sagen. Bitte. Nämlich dieser pentavalente Impfstoff hat bereits von der EMA eine Positive Opinion bekommen, okay. Das Penbrya. Das bedeutet de facto eigentlich die Zulassung, das muss nur mehr von der Kommission abgesegnet werden. Allerdings muss man sagen, das ist kein Impfstoff für das frühkindliche Alter, sondern das ist ein Impfstoff für das Adoleszentenalter, und wird ab dem 10. bis 12. Lebensjahr, die genauen Zulassungsdaten kenne ich nicht, aber zugelassen werden und dann für eine Grundimmunisierung möglich sein. Inwieweit das natürlich jemals ins kostenfreie Impfprogramm kommt, kann ich heute nicht beantworten.
Was Sie uns vielleicht aber beantworten können, ist alles zum Thema Fernreise. Das ist ein großes Thema im Impfratgeber und ich habe bei den Recherchen herausgefunden, dass Sie sehr, sehr gerne und sehr viel unterwegs sind, viel reisen. Jetzt wollten wir natürlich wissen, wo geht die nächste Reise hin und was gibt's für Updates zum Thema Fernreisen?
Also die nächste Reise ist sehr harmlos, die geht nach Spanien. Aber zum Beispiel für Spanien habe ich mich jetzt vorsorglich gegen Covid impfen lassen und die Influenza-Impfung kommt am Wochenende. Also auch solche Reisen sind durchaus relevant, was Impfungen betrifft. Allerdings natürlich nicht gegen irgendwelche Exoten. Aber ich hätte ganz gerne eine Phase von gesunden Urlaubserlebnis dort unten. Und das kann ich nicht brauchen, wenn ich Covid oder wenn ich Influenza dort bekomme. Aber um zu den Fernreisen zurückzukommen, es ist für mich jetzt seit über 40 Jahren in diesem Bereich immer wieder verblüffend, dass Fernreisende ihre Impfungen eigentlich widerspruchslos akzeptieren, währenddem sie die in Österreich empfohlenen Impfungen mehr oder weniger negieren. Dabei ist das Risiko für die echten Exoten meistens geringer als für die heimischen Infektionen. Und damit bin ich schon bei einem wesentlichen Thema. Das Allerwichtigste ist erst einmal, und das habe ich, wie gesagt, sehr, sehr viele Jahre betrieben, dass ich einen Status quo bei einem Patienten erhebe. Wie schaut's denn mit den Routineimpfungen aus? Und da ergeben sich gewaltige Lücken, also Baustellen geradezu, würde ich sagen. Und dann kann ich maßgeschneidert heute, weil wir schon sehr, sehr gutes Datenmaterial zur Verfügung haben, für einen Reisenden ein Programm an Impfungen zusammenstellen, die für seine persönliche Reise von Interesse und von Relevanz sind.
Sie wären wahrscheinlich auch nicht sehr zufrieden mit meinem Reiseimpfpass gerade im Moment. Der schaut auch ein bisschen baustellenmäßig gerade aus. Was auch ein bisschen an Sorgen macht, weil 2023 war am Gardasee ein Dengenfieberausbruch. Also das ist gar nicht so weit weg.
Ja, schauen Sie, wir müssen damit rechnen, dass sogenannte Arthropod-borne Infections, also durch Stechmücken übertragene Infektionskrankheiten, natürlich auch in Europa Platz greifen können, dort, wo geeignete Überträger sind. Und da wird immer wieder diese berühmte Tigermücke angesprochen. Die ist natürlich in weiten Teilen Südeuropas, zum Beispiel im gesamten italienischen Raum, in Südfrankreich, aber auch in Albanien, in Griechenland, teilweise sogar auch schon in Österreich nachgewiesen worden. Und die kann eine Reihe von exotischen Virusinfektionen übertragen, unter anderem Denguefieber und Chikungunya. Wenn es jetzt so ist, dass ein Reisender zum Beispiel mit in der Inkubationszeit seines Denguefiebers nach Europa zurückkommt, ja, aber schon viremisch ist, das heißt schon das Virus in seiner Blutbahn zirkuliert, und es sticht in eine Tigermücke, dann kann sie diese Infektion weitergeben und es kann sozusagen auf einem Boden, wo Dengue sonst nicht heimisch ist, sich ein lokaler Ausbruch etablieren. Und das passiert jetzt immer wieder und es sind die typischen Regionen, es ist Südfrankreich, es ist sind Bereiche vor allem im norditalienischen Raum, Piemont, Lombardei und so weiter, wo das vorkommt, und wir werden das immer wieder beobachten. Gott sei Dank wissen wir, dass das vorkommen kann, und es wird eine entsprechende Surveillance betrieben von den Ländern, so dass man zeitgerecht darauf reagieren kann. Aber wir werden lernen müssen, mit dem zu leben.
Das Stichwort Chikungunya ist bereits gefallen. Frau Dr. Kluth, hier wurde erst kürzlich ein Impfstoff zugelassen, richtig?
Ja, das ist richtig. Anfang Juli 2024 wurde X-Chik zugelassen. Das ist ein Lebendimpfstoff, der ab dem vollendeten 18. Lebensjahr eingesetzt werden kann und sehr modern auf Verozellen hergestellt wird. Er wird nur einmal verabreicht und zeigt bereits nach 4 Wochen eine Serokonversionsrate von ungefähr 99%. Und nach 6 Monaten hat man immer noch eine Serokonversionsrate von über 96%. Chikungunya ist ein Thema, wie Sie es bereits angesprochen haben, Herr Professor Kollaritsch. Es wird also über Vektoren, über Mücken übertragen. Früher nur über Aedes aegypti, jetzt leider auch über die Tigermücke, Aedes albopictus. Und damit sind wir zumindest auch theoretisch gefährdet, weil, wie gesagt, die Tigermücke sich im südeuropäischen Raum recht heimisch fühlt. Die Erkrankung selbst ist sehr unangenehm, weil es zu Fieber, aber vor allem zu heftigen Muskel- und Gelenkschmerzen und eventuell auch Kopfschmerzen oder Bindehautentzündung kommt. Aber vor allem die Gelenkschmerzen können periodisch über bis zu 2 Jahren auftreten und die Lebensqualität wirklich enorm reduzieren. Also insofern können wir von einem großen Erfolg sprechen, dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns aktiv immunisieren zu lassen.
Vielleicht sollte man aber dazu schon ergänzen, dass sowohl der neue Chikungunya-Impfstoff als auch der ebenfalls neue Dengue-Impfstoff, das Qdenga, ich möchte gern den kennenlernen, dass ich diese Namen ausdenkt, diese Impfstoffe keine Indikation jetzt für Europa haben im Moment. Mhm. Ja, so diese Impfstoffe sind vornehmlich dafür gedacht, dass man bei einer hochgradigen Gefährdung in einem Zielland vielleicht eine Impfung anempfiehlt. Bei Dengue ist es sogar, muss man noch einen Schritt weitergehen. Hier haben wir noch relativ wenige Daten zu Personen, die noch nie Dengue gehabt haben, und diese zu impfen könnte, wie gesagt, unter Umständen sogar negative Folgen haben, weil die durch die Impfung gebildeten Antikörper im Fall einer natürlichen Infektion einen negativen Effekt haben könnten. Wir kennen das von den Erstgenerations-Dengue-Impfstoffen. Also hier muss man schon sehr streng die Indikation stellen, aber wir sind froh, dass wir diese Impfstoffe jetzt haben, weil sie uns gegen 2 ganz wichtige reisemedizinische Infektionen, die dazugekommen sind zu den echten Klassikern wie Gelbfieber und so weiter und so weiter, unser Arsenal eben wesentlich erweitern und auch mehr Möglichkeiten in die Hand geben.
Für Menschen, die sich impfen lassen wollen, ist es natürlich wichtig, dass es dafür einfach zugängliche Angebote gibt. In Deutschland fand Anfang Oktober zum 2. Mal die lange Nacht des Impfens statt, bei der sich die Menschen bis 22 Uhr in allen teilnehmenden Apotheken impfen lassen konnten. Das wäre doch für Österreich auch eine gute Überlegung, oder?
Ganz grundsätzlich muss ich Ihnen sagen, ja. Aber man muss sich sehr genau überlegen. Für mich, und das habe ich schon während der Covid-Pandemie immer wieder betont, auch bei öffentlichen Auftritten, ist der niederschwellige Zugang zu Impfungen ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist aber auch natürlich, dass die Kostenseite zu berücksichtigen ist. Und da bin ich also auch sehr froh, dass sich da in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan hat, dass das kostenfreie Impfprogramm, Stichwort HPV, nur um das zu erwähnen, weil das für mich ein Meilenstein ist. Hier hat sich viel getan und es wird sich auch noch eine Menge tun. Kurzum, wir sind halt am Beginn eines Prozesses, der sicher viele Jahre dauern wird, aber ich glaube, dass es notwendig ist, hier neben dem der allgemeinen Aufklärung und Impfplan etc. ein bisschen auch in der Bevölkerung zu arbeiten und zu schauen, dass die Leute möglichst einfach zu ihren Impfungen kommen. Bürokratische Hürden sind hier absolut unangebracht.
Das ist ein schöner Schlusssatz, ehrlich gesagt. Vielen, vielen Dank, dass Sie beide heute hier waren für diese erste Folge ÖAZ im Ohr. Mehr Informationen zum Impfplan finden Sie in den Shownotes. Frau Dr. Kluth, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Danke.
Und Herr Professor Kollerich, es war mir eine Freude. Herzlichen Dank und eine schöne Reise nach Spanien.
Gerne geschehen.
Das war die allererste Podcast-Folge von ÖAZ im Ohr mit unseren zwei Gästen, Universitätsprofessor Dr. Herwig Kollerich und Dr. Angelika Kluth. In 2 Wochen geht's weiter mit dem Thema Männergesundheit und einem neuen spannenden Interviewgast. Außerdem dürfen wir Sie auf die aktuelle ÖAZ-Printausgabe aufmerksam machen. Darin finden Sie unter anderem einen Überblick über die für die Saison 2024 und 2025 verfügbaren Influenza-Impfstoffe, einen sehr lesenswerten Beitrag zur Rhinitis medicamentosa, also zur Abhängigkeit von Nasensprays, sowie einen Nachbericht zum FIB-Weltkongress der Pharmazie, der im September in Kapstadt stattgefunden hat. Den neuen Impfratgeber 2024-25 erhalten Sie in unserem Onlineshop. Alle weiteren News finden Sie auf der öaz.at-Webseite. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank, dass Sie bis zum Schluss zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin.